Lokalredaktion in Berlin. Da hat er wirklich seine Bestimmung gefunden. Er und sein Team sind wahnsinnig erfolgreich, haben eine Erfolgsstory geschrieben. Und Jörg Voss hat sich eine wunderbare, hochkarätige Runde gesucht. Begrüßen wir ihn mit einem großen Applaus, meine lieben Kollegen. Herrn Voss, wo ist er denn? Da. Hallo. Bitte schön.
Danke.
The stage is yours.
Ja, Neuordnung durch Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel. So ein komplexes Thema und nur 40 Minuten Zeit für ein Podium. Da sollte man sich als Moderator nicht mit langen Vorreden aufhalten, sondern ganz schnell seine Gäste begrüßen. Mit dem zweiten sieht man besser, ich habe ihn noch nicht erkannt, Dr. Thomas Bellot, Intendant des ZDF. Da ist er. Ganz herzlich willkommen. Dann begrüße ich einen Mann, der schon länger Vorstandsvorsitzender ist als Angela Merkel, Kanzlerin. Wenn ich richtig gerechnet habe, sogar 3 Jahre. Und so viel Transparenz muss sein, ein ehemaliger Chef von mir. Ganz herzlich willkommen, Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer. Okay. Und willkommen natürlich Professor Perkston. Er wurde heute angesprochen. Kündigt als der gute Laune-Professor. Er hat bei mir überhaupt keine gute Laune ausgelöst, sondern sehr viel Nachdenken. Trotzdem herzlich willkommen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen das Thema nochmal zu vertiefen. Willkommen auf dem Podium. Und last but not least, der Gastgeber des Publisher Summits, der Mann, auf den Kanzlerinnen und Königinnen hören, Dr. Rudolf Thiemann, Präsident des VDZ. Herzlich willkommen. Bitte sehr, ich glaube, wir haben Zeit aufzuholen. Ganz egal, ich bin flexibel. Okay. Herr Dr. Bellot, täuscht der Eindruck, dass sich immer größere Teile der Gesellschaft aus dem uns vertrauten journalistischen Kommunikationsmodell verabschieden und in den Tiefen oder Untiefen des Netzes sich Informationen, gute oder auch haltbare Informationen holen, anstatt, wie Sie sich wahrscheinlich wünschen, heute Journal heute und das aktuelle Sportstudio zu gucken?
Also der Eindruck täuscht, wenn man die Zahlen sieht. Das war ja mehrfach hier der Appell, auf die Fakten zu gucken. Sind die Nachrichten zum Beispiel beim ZDF heute und heute Journal so erfolgreich, wie sie das letzte Mal vor 7, 8 Jahren waren? Also das funktioniert. Natürlich hat sich die Welt verändert. Wir haben eine starke Netznutzung mittlerweile, aber das Lineare funktioniert. Und wir haben viele Fragen, die hier schon angerissen wurden. Wie verhält sich das Publikum in 10 Jahren? Das weiß ich auch nicht sehr genau. Wir müssen stärker sein in der Vertretung im Netz, ganz klar. Aber wir machen keine Zeitung, Herr Döpfner. Wir müssen ein Fernsehangebot fürs Netz machen. Wir müssen vor allem harte Informationen, geprüfte Informationen auch dort platzieren. Ich bin aber durchaus optimistisch, dass das gelingt. Denn nach meinem Eindruck ist das Interesse gerade in den letzten Jahren an Informationen, das hat natürlich auch mit der Politik zu tun, deutlich gewachsen. Und das Publikum unterscheidet durchaus zwischen geprüften, guten, sicheren Informationen und schlechten Informationen.
Und warum, wenn ich das nachfragen darf, sind Sie da nicht noch mutiger und bieten noch mehr Informationen, noch mehr Hintergrund, noch mehr Analyse auf Ihrem Kanal?
Sie meinen im Hauptprogramm? Also ja. Wir haben ja mittlerweile eine Sendergruppe, einen Kanal wie Info, der nur Informationen bietet. Das Hauptprogramm des ZDF hat ungefähr 42% Informationen. Das ist allerdings weit definiert, ja. Und das ist der höchste Anteil aller Vollprogramme. Gestern Abend hatten wir mit dem Heute-Journal die meistgesehene Sendung im ZDF und die zweitmeistgesehene Sendung war Terra X über die Geschichte des Judentums mit 4,25 Millionen Zuschauer. Also wir sind sehr erfolgreich mit Informationen und ich glaube, ein Vollprogramm in Deutschland kann nur dann erfolgreich sein, wenn es auch ernsthaft dieses Geschäft der Informationen in großem Umfang betreibt.
Herr Dr. Döpfner, es gab neulich eine denkwürdige Pressekonferenz beim FC Bayern München. 3 Herren, Herr Rummenigge, Herr Hoeneß und Herr Salihamidzic, haben, die Botschaft lässt sich in einem Satz vielleicht zusammenfassen, verkündet, kritischer Journalismus ist mit der Würde des Menschen nicht vereinbar, besonders nicht mit der Würde von Bayern-Bossen. Dabei hat man darauf verwiesen, dass man ja eine eigene Redaktion hat, die prima selbst über den Verein berichten kann, über die Stars und über die Geschäfte der Liga. Und man hat sich dann auch noch ihr Haus vorgeknöpft und in besonderer Weise Kollegen lobend erwähnt, die unbotmäßig recherchiert und kritisiert haben. Wie gehen Sie damit um?
Ja, Bayern München ist Kritik einfach nicht gewöhnt und deswegen besonders dünnhäutig, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Ich meine, es wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn darin nicht ein grundsätzliches Problem oder ein gesellschaftlicher Trend erkennbar wäre, dass immer mehr Institutionen, seien es kapitalistische Konzerne, seien es NGOs, seien es politische Parteien, davon träumen, sich die Berichterstattung selber zu besorgen. Und das wird natürlich in Zeiten von Social Media auch deutlich einfacher. In Amerika kann man ja mit dem Besorgen der Berichterstattung über sich selbst ganze Wahlen gewinnen, wie Donald Trump eindrucksvoll gezeigt hat. Also es ist schon ein Gesamttrend und Bayern München hat das systematisch vorbereitet, vor vielen Jahren schon diese eigenen Kanäle strategisch geplant. Wir wollen mal sehen, ob es aufgeht. Für mich ist es eine Horrorvision, aber manche träumen davon. Herr Groß, ich habe ein Problem. Ich will Sie nur gleich sagen, nicht, dass Sie nachher denken, mir hätte die Diskussion nicht gefallen, wenn ich irgendwann hier von der Bühne springe. Nur, ich habe extra meine Vorstandssitzung verschoben, damit ich hier sein kann. Aber mir wurde versprochen, dass ich um 12 Uhr gehen darf. Ich kann noch eine Viertelstunde dranhängen, aber mehr geht nicht, weil sonst auch noch der Aufsichtsrat böse wird. Also ich bitte einfach um Verständnis, es ist kein Desinteresse und nichts, aber ich muss um 11:45 hier los, egal wie hitzig unsere Diskussion ist.
Gut, dann werde ich versuchen, die Zeit zu nutzen, gleich noch eine Nachfrage hinterherballern an den Musikkritiker Matthias Döpfner. Wir erleben ja auch mal ganz konkret runtergebrochen, Redaktion zunehmend, wie uns Zutritt verwehrt wird in Veranstaltungen. Pressefotografen dürfen nicht mehr in Konzerte. Es werden von den Agenturen ausgewählte Fotos vorgelegt, die Künstler in besonderem Licht erscheinen lassen, nämlich an besonders gutem. Wie gehen Sie als Vorstandschef mit diesen langsam schleichenden Restriktionen ein, die unser Geschäft so unmittelbar berührt?
Also erstens mal glaube ich, dass es nicht nur um die Rahmenbedingungen geht und die Unabhängigkeit von Berichterstattung, sondern sogar mittlerweile tatsächlich auch um die Sicherheit von Journalisten, die immer mehr eingeschränkt wird. Das ist ein Trend, der extrem besorgniserregend ist, wie Journalisten bei Demonstrationen und Veranstaltungen behandelt werden. Aber es geht natürlich auch in die Arbeit der Redaktion hinein und konkret auf Ihre Frage. Ich ermutige unsere Redakteurinnen und Redakteure dazu, je größer dieser Druck wird, sich umso unbeugsamer aufzustellen. Und es geht wirklich auch darum, wenn verlangt wird, ich mache überhaupt nur eine Geschichte, wenn ich sie vorher lesen kann und solche Dinge. Das geht einfach so nicht. Ja, und ich meine, da gibt es in jedem Haus auch mal Unfälle. Aber das darf unter keinen Umständen zum neuen Normalfall werden, dass hier Einfluss genommen wird, dass sozusagen Gefälligkeitselemente einfließen in den Deal, ob man bei einer Geschichte mitmacht oder nicht. Und ich glaube, es ist einfach an jedem Journalisten selber, da jetzt das Rückgrat zu beweisen und zu sagen, ich mache da nicht mit. Ich glaube, langfristig sind diese Kompromisse falsch und werden teuer bezahlt, weil wir nämlich am Ende nicht mehr ernst genommen werden und das verlieren, was das Wichtigste ist, nämlich Glaubwürdigkeit.
Noch einen. Noch eine Frage zu dem, was wir mit Bayern München erlebt haben. Gibt es auch eine Verantwortung beispielsweise von großen Sponsoren bei so einem Verein, darauf zu achten, wie mit Presse, mit Medien umgegangen wird? Herr Höttges sitzt mir, glaube ich, im Rücken. Wo ist er? Hat die Veranstaltung verlassen. Der mit der Telekom, einer der wichtigsten Sponsoren von FC Bayern München, ist. Sehen Sie da auch quasi Handlungsbedarf bei allen, die daran beteiligt sind?
Ja, also das sehe ich absolut und zwar nicht nur aus Altruismus und gesellschaftlicher Verantwortung, obwohl das schon hinreichende Gründe wären, sondern auch absolut im eigenen Interesse. Ich glaube, wenn wir wirklich das System so aufweichen und schwächen, werden langfristig alle Akteure den Nachteil haben und gerade Sponsoren sollten nicht nur den ganz schnellen Effekt sehen, sondern auch daran interessiert sein, dass sie sich mit ihren Sponsoringleistungen in einer gesunden und insgesamt glaubwürdigen Gesamtsituation bewegen. Und ja, da muss jeder mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand und über das nächste Quartal hinausdenken, aber ich hoffe, das gibt's.
Vielen Dank. Jetzt wird es höchste Zeit für eine wissenschaftliche Einordnung, für ein wissenschaftliches Fundament, Herr Professor Perksen, in einem Beitrag für die Zeit. Haben Sie geschrieben, wörtlich, auf dem Weg in die redaktionale Gesellschaft der Zukunft müssten Journalisten Ihr Verhältnis zu einem medienmächtig gewordenen Publikum überdenken. Sie müssen sich von der Rolle des Predigers, des Pädagogen und des autoritär auftretenden Wahrheitsverkünders verabschieden. Wollen Sie uns Journalisten kurz um damit sagen, ihr habt es mit eurer Klugscheißerei zu weit getrieben?
Nein, das will ich nicht. Ich habe einen sehr hohen Respekt vor dem Journalismus, der in diesem Land stattfindet. Ich entdecke jeden Tag fantastische Artikel, fantastische Berichte und sehe auch, denken Sie an Missbrauchsenthüllungen über die katholische Kirche oder andere Formen von Korruption, aktuell Football Leagues, Debatten. Ich sehe natürlich Journalismus, guter, unabhängiger, zupackender, unangenehmer, stachliger Journalismus ist absolut system- und demokratierelevant. Aber was ich sage und was ich glaube ist, wir haben eine gleichsam tektonische Verschiebung der Informationsarchitektur, eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raums und gleichzeitig die Bildung von neuen Monopolen. Und in dieser Gemengelage ist das Publikum, und das ist für mich die entscheidendste Veränderung, die es zu bedenken gilt, medienmächtig geworden. Es ist Sender geworden, es ist medienmächtig geworden, aber noch nicht medienmündig. Und hier neue Formen auszuloten, auch neue Formen der wechselseitigen Solidarität zwischen vierter und fünfter Gewalt, also zwischen der vierten Gewalt des klassischen Journalismus und der fünften Gewalt der vernetzten vielen. Das halte ich für entscheidend, weil wir ja sehen, dass manche der Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren und dass gesellschaftliche Solidarität mit unabhängigem Journalismus wichtiger ist denn je. Das ist gleichsam die Rückversicherung für die Informations- oder Gesellschaftsumgebung, von der Sie gesprochen haben.
Welche Rolle sollten denn Journalisten einnehmen in einer Welt, die Sie jetzt als ideal empfinden?
Also wenn ich mir wirklich träumen darf und eine Welt, die ich als ideal empfinde, dann würde ich sagen, in einer ideal gedachten Welt lebt der Journalismus eine Vision von Medienmündigkeit und Qualität vor, die Vorbild sein könnte. Das Interessante ist ja für mich, dass in den Maximen und den Prinzipien und den Ideen des guten Journalismus eine Ethik für die Allgemeinheit steckt. Prüfe erst, publiziere später, habe mehrere Quellen, höre auch die andere Seite. Nichts ist wichtiger in einer Zeit der polarisierten Überhitzung. Also ein Journalismus, der diese Ideale, die man längst nicht immer erreicht, wir wissen, dass es auch viel schlechten Journalismus gibt, die diese Ideale vorlebt, leistet einen Beitrag zur Medienmündigkeit der Allgemeinheit. Und diese Medienmündigkeit, das halte ich, ist für mich das große zukünftige Versprechen oder die große zukünftige Hoffnung der Digitalisierung.
Was ist für Sie schlechter Journalismus?
Schlechter Journalismus ist herdengetrieben oder meutengetrieben, ist übertrieben, betreibt illegitime Skandalisierung. Skandalisierung ist völlig in Ordnung. Schlechter Journalismus ist zu schnell, zu Lasten der Genauigkeit, nimmt also diesen Grundkonflikt, sei schnell oder sei genau, so auf, dass man sagt, lieber raushauen, ohne dran zu denken, ob es wirklich stimmt.
Ich komme noch mal auf Dr. Döpfner, der schon ganz unruhig auf der Stuhlkante sitzt, weil er gleich los muss.
Die Stühle sind gefährlich.
Eine Sache würde ich gerne hier noch auf dem Podium ansprechen, bevor Sie uns verlassen. Sie haben auf einem Wiener Medienkongress den Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert fand. Sie sprachen von einer hysterischen Übertreibung der politischen Korrektheit. Können Sie uns diesen Satz erklären? Die Bild können Sie ja nicht gemeint haben.
Naja, manchmal sind die auch dabei. Also die würde ich da gar nicht ausschließen. Ich glaube schon, dass es so ist, dass es, ich hätte jetzt nämlich noch hinzugefügt zu den Punkten, die Herr Pörksen genannt hat, die ich alle unterschreibe, dass schlechter Journalismus sich dadurch auszeichnet, dass er beschreibt, was sein soll und nicht beschreibt, was ist. Also dass er sozusagen auch eigene Urteile und Vorurteile in den Vordergrund stellt und nicht Rechercheergebnisse. Ich glaube, diese Verpflichtung von Journalismus, die Wahrheit zumindest zu suchen und nicht von vornherein, bevor man recherchiert, schon zu glauben, dass man sie schon kennt, die transformiert sich manchmal in eine Stimmung, bei der die Bevölkerung den Eindruck hat, die Politik und die Medien machen gemeinsame Sache und doktrinieren uns. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich. Und das ist auch dann gefährlich, wenn es für die gute Sache passiert. Und das ist ja das Wesen der Political Correctness, dass sie sozusagen an sich ja eine höchst wichtige Rolle spielt, um eine bessere Gesellschaft, einen besseren, faireren Umgang miteinander sicherzustellen. Dass aber eben, wenn Journalismus zu oft dazu neigt, nur noch das auszusprechen, was politisch korrekt ist, aber nicht das auszusprechen, was ist und vielleicht manchen Geboten und Ritualen der Political Correctness widerspricht, dann verliert Journalismus seine Glaubwürdigkeit und er schürt diesen Eindruck von Leserinnen und Lesern, die stecken da die Köpfe zusammen und sprechen die Sachen vorher ab. Deswegen glaube ich, etwas mehr Mut zur Debatte zu wirklich kantigen Argumenten, nicht nur dem, was sowieso schon comme il faut ist und was der Mainstream der guten Gesinnung vorschreibt, sondern wirklich nach Rudolf Augstein die andere Seite der Medaille zu zeigen. Das wäre manchmal einfach erfrischend und ich habe das Gefühl, dass das gesellschaftliche Klima in Deutschland diesbezüglich in den letzten 2 Jahren eher enger, eher unfreiheitlicher geworden ist. Und da gibt es viele Beispiele, wenn einer irgendwie ausschert aus dem, was alle für richtig halten, dann wird er auch sehr stark ausgegrenzt und behandelt, als hätte er sich schon außerhalb der demokratischen Grundordnung gestellt. Und das finde ich halt gefährlich und finde ich am Ende unjournalistisch.
Herr Dr. Thiemann, wie ordnen Sie das als Verbandspräsident ein, diese Wahrnehmung auf der Bühne? Ist es das, was Sie auch aus anderen Mitgliedshäusern hören, die vielleicht nicht so oft auf Podien sind? Einschränkung der Presse.
Es gibt da bestimmt keine besondere Verbandsperspektive auf diese Geschichte. Aber was man auf jeden Fall feststellen muss, ist, dass es immer schon Menschen gab, die eine Meinung hatten, aber dennoch keine Ahnung. Und die Frage ist, ob es davon heute mehr gibt in diesem ganzen hysterischen Geschäft. Das ist für mich wirklich die Frage und ob man die erreichen kann. Diese Menschen, die eine Meinung haben und keine Ahnung haben. Aber zu der Frage, die davor war, natürlich ist es so, dass tatsächlich heute Menschen behaupten, das Kanzleramt würde Zeitungen vorschreiben und Sendern vorschreiben und denen sozusagen den Redaktionsplan geben, was gesendet werden soll. Das zeugt wirklich von Ahnungslosigkeit. Das ist nicht der Fall. Und es hat natürlich auch genügend selbstkritische Diskussionen gegeben unter Journalisten in der letzten Zeit, gerade was Sie gesagt haben, Herr Döpfner, ob man nicht zu sehr staatstragend gewesen ist, gerade zum Beispiel in der Migrationsfrage. Hat man doch gesehen, dass Journalisten sehr, sehr stark diesen Kurs unterstützt haben. Das hat dazu geführt, dass viele gemeint haben, es ist halt so vorgeschrieben worden. Und ich glaube, an diese Dinge muss man rangehen und muss weiter dranbleiben, selbstkritisch bleiben. Ich würde gerne noch kurz auf den Bayern, FC Bayern München zurückkommen. Wenn ein solches Unternehmen glaubt, die Kommunikation unter einem Deckel halten zu können, dann ist es schlecht beraten. Es ist richtig schlecht beraten, denn dann kommunizieren sie nicht mehr, sondern dann sagen sie, ihr müsst das glauben. Es gibt also überhaupt keinen Austausch mehr. Wer die Liga verfolgt hat letzten Samstag, das ist das beste Beispiel. Da schreibt die Frau eines Fußballspielers, der in der 70. Minute eingewechselt wird, einen Tweet. Der Trainer habe einen Geistesblitz gehabt. Also der Verein kann das nicht unter Kontrolle halten, was ein Spieler am Ende mit Journalisten redet oder sogar dessen Ehefrau.
Aber das Problem kennen wir alle,
ja, wenn unsere Kollegen tun. Aber jetzt mal konkret, welche Rolle kann denn der Verband spielen, wenn es darum geht, diese gesellschaftliche Rolle der Presse zu verteidigen? Sie sprachen von der Verteidigung der Demokratie, einer Demonstration der Werte. Wie kann das konkret aussehen für den Verband?
Also wir haben ja im VDZ eine sehr große Bandbreite von Publikationen. Ja, wir haben ja nun diese Riesenmenge von Fachzeitschriften, wo es um ehrlichen Wissenstransfer geht. Wir haben natürlich auch Yellow Press, werde ich auch immer darauf angesprochen, und wir haben auch politische Zeitschriften. In allen Fällen geht es um Qualitätsjournalismus. Qualitätsjournalismus heißt aber nicht nur politischer Qualitätsjournalismus. Qualitätsjournalismus ist für mich ein Journalismus, der Handwerkszeug beherrscht, der sich am Empfängerhorizont orientiert und nicht an einer Zensurbehörde und der in jedem Fall sich um Ehrlichkeit bemüht. Um Ehrlichkeit, und das sind die guten Umfelder, in denen wir auch letztendlich die werbende Industrie einfordern, dass sie das registriert und merkt, dass wir Leistungskriterien haben.
Herr Dr. Bellu, dass die Karten in der redaktionellen Gesellschaft, wie Professor Perksen es formuliert, neu gemischt werden, liegt ja nicht nur daran, dass es immer mehr Absender journalistischer Botschaften gibt, sondern um Ihrer These der Dystopie auch zu folgen, auch in einer gestörten Wahrnehmung der Wirklichkeit. Was können Journalisten tun, wenn sogar im Weißen Haus gelogen wird, dass die Balken sich biegen?
Also nichts Überraschendes. Sie haben es ja auch beschrieben. Journalisten müssen versuchen, geprüft das zu schreiben, was wirklich passiert ist. Ja, ein Phänomen Trump ist ja von Journalisten sehr schnell zu widerlegen, was er sagt. Das Problem ist doch, dass ein Teil des Publikums trotzdem der Meinung ist, es ist richtig, was derjenige sagt. Ähnliches haben wir auch in Deutschland. Sie haben es sehr richtig beschrieben. Wir sind uns alle einig, der Journalismus muss nachfragen, er muss prüfen. Er darf dieses Mainstream-Surfing nicht betreiben. Er muss also gucken, dass unabhängige Meinungen sind. Es müssen alle vertreten sein. Es darf nichts ausgeblendet werden. Trotzdem erreichen wir einen Teil des Publikums nicht. Das ist ungefähr ein Drittel. Übrigens, Tageszeitungen und öffentlich-rechtliche Anstalten sind ungefähr gleich in den Vertrauensumfragen. Und ich glaube, dass wir zwar den einen oder anderen aus dieser Drittelgruppe noch erwischen können, dass die aber trotzdem für Richtigstellung zum Beispiel von Trump-Äußerungen nur begrenzt erreichbar sind. Das heißt allerdings nicht, dass wir es lassen sollen. Erst recht müssen wir es tun. Wir machen letztendlich nur Angebote an unsere Nutzer. Wir machen Angebote, wir definieren so unsere Wahrheitssuche und wir können sie nicht zwingen, das anzunehmen, aber wir müssen daran arbeiten. Ich meine, wir erleben es immer wieder, auch im Augenblick in den Diskussionen, dass die Anhänger der AfD uns komplett misstrauen. Sie würden nicht mal den Wetterbericht, glaube ich, der Heute-Sendung akzeptieren. Es ist ein grundlegendes Misstrauen. Es sind nicht alle, aber es ist ein Teil. Und das muss ich zur Kenntnis nehmen. Man kann nur durch solide Arbeit dagegen gehen. Aber man wird niemanden zwingen können, das zu akzeptieren, was wir machen.
Herr Dr. Döpfner, wenn die Lüge salonfähig wird oder zumindest immer weniger Leute empört darüber sind, dass gelogen wird, was bedeutet das eigentlich für kritischen Journalismus auf Dauer?
Naja, vor allen Dingen, wenn es keine Verbindlichkeit von Fakten mehr gibt. Also wenn selbst Fakten der einfachsten Art von jedem angezweifelt werden können und mit einer Lüge oder einer Halbwahrheit gleichgesetzt werden, dann verliert Gesellschaft natürlich die Basis, auf der sowas wie Diskurs, Meinungsbildung und dann natürlich auch politisches Verhalten überhaupt entstehen kann. Also das wäre, da kann ich dann auch nur apokalyptisch werden, aber wenn das so einträte, wäre es, glaube ich, das Ende von Demokratie, so wie wir es kennen. Da ich aber auch, wie Herr Pörks, ein Kulturoptimist bin, glaube ich, es wird so nicht kommen.
Aber was passiert denn, wenn immer mehr Leser oder User oder Hörer oder Zuschauer unserer berechtigten Empörung über Lügen überdrüssig werden? Wenn sie einfach mal sagen, jetzt lass den Trump doch mal, ich kann es nicht mehr hören. Jeden Tag schreibt er, der lügt.
Ja, dann muss man Wahrheiten wieder sexy machen und vor allen Dingen darauf hinweisen, was passiert, wenn die Lüge herrscht oder die Herrschaft erringt. Und da gibt es ja nun eine Reihe von Beispielen durch den Aufstieg der Populisten und der Autokraten in Europa und über Europa hinaus. Finde ich, haben wir eine Reihe abschreckender Beispiele. Und deswegen nehme ich im Moment bei einer jüngeren Generation eher wieder wahr, dass sie anfangen, sich für Journalismus zu interessieren und dass sie sagen, ja, das ist vielleicht doch wichtig und es ist richtig, sich dazu engagieren und es ist vielleicht wichtig, dass das Ganze auch einen Preis hat. Was mir übrigens die Möglichkeit gäbe, noch einmal auf Frau Barley einzugehen, wenn ich das darf, bevor ich...
Bitte. Gehen Sie gern auf die Justizministerin
ein. Einfach die wichtigste Voraussetzung, um Journalismus dauerhaft gesellschaftlich relevant und überzeugend zu gestalten, ist ja, dass wir ein Geschäftsmodell haben. Wenn wir das nicht haben, wird es nicht gelingen, dann gibt es nur die Variante, sich entweder von irgendwelchen reichen Oligarchen als Stiftungsmodell Almosen irgendwie reinzuziehen oder aber letztlich doch sich vom Staat finanzieren zu lassen. Und das würde das schöne duale System in Deutschland beenden. Deswegen darf das nicht sein, wir brauchen ein Geschäftsmodell. Um ein Geschäftsmodell zu haben, brauchen wir ein Eigentumsrecht. Und ich war offen gestanden sehr beunruhigt nach den Worten, die ich heute von Frau Barley gehört habe. Weil wenn ich politische Höflichkeiten richtig verstehe, hat sie uns gesagt, so wie das europäische Copyright jetzt auf dem Tisch liegt, werden wir das nicht unterstützen. Und das ist offen gestanden eine ziemliche Katastrophe, denn wir müssen eines wissen, das, was da in diesen vielen Stufen des Prozesses gestaltet, verhandelt und schließlich im Parlament mit einer deutlichen Mehrheit von 114 Stimmen beschlossen worden ist, das ist ja bereits ein Kompromiss. Und nachdem die Gegenseite, die Technologiemonopole, die natürlich kein Interesse dafür haben, für ihren Rohstoff etwas zu bezahlen, jetzt diese Schlacht verloren haben, machen sie es jetzt ganz geschickt. Sie sagen, jetzt in der Phase, wo über einen Kompromiss abgestimmt worden ist, jetzt brauchen wir nochmal einen Kompromiss. Dieser Kompromiss aber kann für uns hochgefährlich sein, weil jede Kleinigkeit, die da jetzt noch redigiert wird, und insbesondere wenn es um den Aspekt Werkhöhe geht, wird dazu führen, dass das Recht, so wie es dann beschlossen wird, als Kompromiss vom Kompromiss uns gar nichts mehr bringt. Wir sind aber in einer Situation, die viel schlimmer ist als ohne Gesetz, weil dann wird ja jeder sagen, wieso, ihr habt doch eins und ein paar Kompromisse muss doch jeder machen. Deswegen kann ich nur sagen, es wäre dringend nötig, dass das Justizministerium in Deutschland sich ohne Wenn und Aber hinter diesen Entwurf von Herrn Voss und den bereits im Parlament abgestimmten Kompromiss stellt und nicht noch weitere Redigiereingriffe vornimmt. Was Frau Barler uns heute als Gegenargumente gesagt hat, basiert im Wesentlichen auf zwei Missverständnissen. Erstens hat sie den Eindruck, dass die Kreativen und die Verlage Interesse an diesem Gesetz haben, weil sie ihr rückläufiges Printgeschäft schützen wollen. Sie hat gar nicht verstanden, dass es damit ja gar nichts zu tun hat. Es geht nicht ums Printgeschäft, sondern es geht darum, überhaupt einen Rahmen für digitale Geschäftsmodelle, für digitalen Journalismus zu erringen. Und das zweite Missverständnis war, dass dann schlechte Inhalte befördert würden. Das ist ja nun also für mich gar nicht nachvollziehbar, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn es rein werbefinanziert ist, wird Clickbaiting das Maß aller Dinge sein. Wenn ich rechtliche Rahmenbedingungen habe, dass ich Abonnements durchsetzen kann, dann entscheidet der Leser und dann hat auch Qualität und Substanz eine ganz andere Chance. Also da gibt es eine Reihe von Missverständnissen. Deswegen kann ich alle im Saal nur auffordern, die eine Möglichkeit haben, da vielleicht noch an der Meinungsbildung, Bewusstseinsbildung innerhalb des ja grundsätzlich gutwilligen Justizministeriums hinzuwirken. Das ist jetzt wirklich ganz entscheidend. Und wir sollten alles tun.
Also, ein starker Schlusssatz, der uns jetzt hier noch zu denken geben wird. Die Justizministerin hat keine Ahnung. Das wäre Teil 1 der Agenturmeldung. Teil 2 der Agenturmeldung wäre jetzt die Reaktion des Verbandspräsidenten auf die Rede der Justizministerin. Wie ordnen Sie das ein, was wir eben hier auf dem Podium gehört haben?
Ich glaube, das hat Matthias Döpfner ganz zutreffend beschrieben, dass diese Höflichkeit, die wir gehört haben, letztendlich uns irgendwie subkutan doch beibringen wollte, ihr kriegt das nicht so, wie ihr das haben wollt. Den Eindruck habe ich auch. Also wir können nicht unbedingt glücklich sein mit dem, was wir da gehört haben. Wir haben das Bundesjustizministerium ist federführend in diesem Trilog. Allerdings hat die Justizministerin ja auch gesagt, dass andere Häuser, also zum Beispiel das Wirtschaftsministerium, auch noch beteiligt sind an dieser Geschichte. Und wir sehen ja gleich noch Herrn Altmaier, ich weiß nicht, ob er schon da ist, dass wir natürlich ihn auffordern und bitten werden, sein Gewicht für, wie es vorher übrigens im Wirtschaftsministerium auch formuliert war, für uns einzusetzen. Also das ist ja ein Marathonlauf gewesen, dieses Verlegerrecht. Das ist ja sowas von mühsam gewesen. Und jetzt haben wir diese großartige Abstimmung im Parlament gehabt. Wir haben den Vorschlag der Kommission. Und jetzt kommt im Ministerrat plötzlich so eine Druckwelle wieder zurück. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen, weil ich diese Einschätzung von Matthias Döpfner 100% teile.
Herr Professor Pörksen, wie beurteilen Sie als Wissenschaftler diesen Dissens, den wir jetzt hier erleben zwischen den Medienhäusern und der Bundesregierung? Was wäre der richtige Weg? Was wäre Ihr Ratschlag an die Justizministerin? Wie sollte sie sich verhalten?
Diesen Ratschlag kann ich nicht geben. Ich glaube, die wichtige und die zentrale Frage ist, wie kann man Qualität refinanzieren unter digitalen Bedingungen? Das ist die Schlüsselfrage, die eine Gesellschaft umtreiben muss. Ich bin skeptisch, ob der jetzt eingeschlagene Weg so der ganz richtige ist. Teile sozusagen auch manche Einwände gegen das Leistungsschutzrecht in seiner jetzigen Form. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, hängen noch an Ihrer Frage, einer Schlüsselfrage, nämlich wie kann man oder in Zeiten, in denen Empörung nicht mehr verfängt, in denen Lüge nicht mehr folgenreich ist, wie kann man da eigentlich als Journalist agieren? Also was macht man da? Überdreht man? Wird man hysterischer? Wird man immer lauter? Für mich war so ein Parade- und Schlüsselbeispiel 2012. Trump war noch weit entfernt vom Präsidentenamt. Er sitzt in einer Fernsehshow und zweifelt an, ob Barack Obama tatsächlich in den USA geboren ist. Der Journalist blendet eine Geburtsurkunde ein und Trump sagt, Sie haben Ihre Meinung, das ist wunderschön. Und ich habe meine Meinung, das ist auch wunderschön. Also was macht man damit journalistisch, und das würde mich wirklich interessieren, was macht man damit journalistisch, wenn sozusagen Fakten in eine Art Meinungsstreit verwandelt werden? Und Sie können natürlich an dieser Ausweitung der Meinungszone mitarbeiten, indem sie immer sozusagen einen einladen und noch einen einladen. CNN macht das Modell, also der totalen scheinbaren Äquivalenz, der totalen scheinbaren Balance. Aber das würde mich wirklich interessieren. Also wie geht man damit journalistisch um unter den Bedingungen, in denen die unterschiedlichsten Akteure Fakten zu Meinungen umdeuten?
Das ist doch die ideale Frage für Dr. Bellut.
Aber ehrlich gesagt, Herr Professor Pörksen, das Problem ist in Deutschland nicht gelöst, weil wir sammeln jetzt Erfahrungen im Moment. Nach meinem Eindruck, widersprechen Sie mir, Herr Kurs, Sie dürfen ja auch was sagen, Ihre Meinung sagen. Nach meinem Eindruck sind im Augenblick alle entscheidenden Medien, bis auf die wenigen, die an Parteien hängen oder anderen Gruppen hängen, der Meinung, dass es richtig ist, eine Plattform für alle Meinungen zu bilden und dass wir den Wahrheitsgehalt aller Aussagen prüfen und auch auf den Prüfstand stellen, das auch diskutieren. Anders als in den USA, wo sich ja die Leitmedien jetzt um Kandidaten versammelt haben und auch deren Meinung mehr oder weniger, man darf da auch nicht undifferenziert vorgehen, die New York Times hat ein Geschäftsmodell, das ja auch von der Gegnerschaft zu Trump lebt, Fox hat das gegenteilige Modell, das kennen wir in Deutschland noch nicht. Wenn es so käme, ja, hätten wir wirklich spannende Diskussionen. Ich bin froh, dass wir es nicht haben, dass wir den Konsens übrigens auch bei den Fernsehsendern, ob jetzt privat oder öffentlich-rechtlich, alle versuchen, wenigstens den Ansatz, die Wahrheit zu finden. Wir wissen, die Wahrheit ist das ganz Schwieriges. Ja. Wenn das aufgegeben wird, hätten wir auch eine kleine Revolution in der öffentlichen Aufarbeitung von Politik. Ich sehe diesen Zustand noch nicht. Ja. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob er kommt.
Wenn wir Journalisten wirklich die Aufgabe hätten, allen Unsinn, der im Netz unterwegs ist, wirklich täglich zu prüfen, wir kämen überhaupt nicht mehr dazu, uns um unsere Marken, unsere Titel zu kümmern, das mal als meine Meinung zu dem Thema. Aber ich würde gerne nochmal auf das Statement von Matthias Döpfner eingehen, der uns ja vorgeworfen hat, wir seien politisch überkorrekt. Sind wir deswegen vielleicht langweilig geworden für den Leser, für die User, für die Zuschauer? Und welches Maß an politischer Inkorrektheit, Herr Professor, würden Sie noch aus wissenschaftlicher Sicht als erträglich oder tolerierbar ausmachen?
Das kann ich leider nicht beantworten. Also das wäre geradezu aus meiner Sicht absurd, wenn ich mit dem Hut des Wissenschaftlers auf Maßstäbe für politische Korrektheit oder Unkorrektheit verkünden würde. Fände ich falsch. Ich argumentiere als Bürger. Als Bürger würde ich Matthias Döpfner widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir ein zu großes Problem haben mit politischer Korrektheit in der aktuellen Debattenlandschaft. Ich sehe diejenigen, die immer sagen, wir haben ein zu großes Problem mit der politischen Korrektheit und die diese, das macht Herr Döpfner nicht, um nicht falsch verstanden zu werden, diejenigen, die immer sagen, wir müssen die politischen Korrekten irgendwie zur Seite drängen. Diese Bewegung sehe ich eigentlich als mächtiger. Natürlich, wir haben ein Gedicht, das von einer Wand verschwunden ist. Wir haben eine Debatte über einen einzelnen Zeitungsbeitrag. Wir haben entsetzliche, hypermoralistische Attacken auf eine Journalistin, die in bestimmter Weise kommentiert hat. Aber dass unsere Diskurs- und Kommunikationslandschaft bestimmt wird von lauter wütenden politischen Korrekten, das halte ich im Grunde genommen für eine falsche Angstfantasie. Ich glaube, diejenigen, die gegen die politische Korrektheit sind, auch in einer übertriebenen Art und Weise, die sind mächtiger. Und ich sehe im Grunde genommen drei Strömungen nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite in Schulen, in Unternehmen, auch in Universitäten unheimlich viel Wertschätzung in der Kommunikation. Und auf der anderen Seite manchmal eine übertriebene politische Korrektheit, aber dann eine antipolitische Korrektheit, die auch zu einer Wutbewegung eigenen Typs aufgestiegen ist.
Herr Dr. Thiemann. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, es kann ja nicht dazu führen, dass man dann sagt, wir wollen jetzt eine Redaktionsgesellschaft sein von Tabubrüchen. Das kann doch nicht das Ergebnis dieser Geschichte sein. Allerdings ist es auch kein Tabubruch, wenn man Fakten benennt. Dann ist es kein Tabubruch. Fakten können den einen gefallen und den anderen eben nicht. Aus den Fakten werden Meinungen gebildet und Fakten müssen auf den Tisch. Vielleicht ist es so, dass mitunter gesagt wurde, die oder die Meinung hat nicht zur Kenntnis genommen, dass das oder das geschehen ist. Also müssen wir immer weiter daran arbeiten, dass überall Fakten offengelegt werden müssen. Es kommt, was die Tabubruchgeschichte betrifft, für mich noch hinzu, dass im öffentlichen Diskurs die Stilfragen hinzugekommen sind. Man hat den Eindruck irgendwie, dass der Stil der Auseinandersetzung richtig schlimm geworden ist. Ja? Also es ist so bösartig geworden. Auch wenn jemand eine korrekte oder eine richtige Meinung oder auf guten Fakten basierende Meinung sich entwickelt hat, kommt es im Stil manchmal so rüber, als ob man seinem Argument Nachdruck verleihen will, indem man den anderen beleidigt oder herabsetzt. Also das kommt inzwischen immer häufiger vor. Den Eindruck habe ich zumindest. Und ich weiß nicht, was man dem entgegensetzen kann, außer einen guten Stil zu pflegen in der Auseinandersetzung. Ja, das ist das Einzige, was... Und es geht sogar noch weiter. Stil und meinetwegen Tabubrüche führen in einer Grauzone auch manchmal zu strafbaren Handlungen. Nämlich die Beleidigung ist strafbar. Also die Volksverhetzung ist strafbar. Wir haben verschiedene Strafnormen gegen Rassismus und so weiter. Das muss, damit der Rechtsstaat ernst genommen wird, tatsächlich auch verfolgt werden. Da muss der Rechtsstaat und da muss die Strafgesetzgebung muss durchgesetzt werden. Das passiert in manchen Zusammenhängen leider überhaupt nicht mehr.
Dieser Hass und diese beklagenswerte Qualität des Diskurses hat ja viel zu tun mit der Anonymität im Netz. Sie können ja unter einem Nickname Hass verbreiten, Leute beleidigen und bedrohen. Was hindert Sie eigentlich daran, als VDZ-Präsident eine Debatte anzustoßen? Alle unsere Medien werden eine neue Netiquette einrichten und wir werden versuchen, auf die Anonymität in Kommentaren zu setzen. Wir werden einfach kommentierende Beiträge nur noch veröffentlichen, wenn sie tatsächlich mit den klaren Namen gekennzeichnet sind.
Das ist eine gute Idee, das können wir gemeinsam besprechen, aber wir werden auch nicht verschweigen, dass Sie den Anstoß für diese
Sache gegeben haben. Stehe ich gerne für gerade. Sie kennen das Thema aus dem ZDF. Viele Ihrer Kollegen haben ja schon öffentlich klar gemacht, was Ihnen da an Hass entgegenkommt. Wäre es aus Ihrer Sicht eine Lösung, die Anonymität einzuschränken und zu sagen, wie Sie auf, wir diskutieren wieder mit vollem Namen?
Ja, aber ich würde auch nicht so weit gehen, diese Kommunikation ganz zu beenden, wie es ja andere auch schon gemacht haben. Mhm. Es ist sehr aufwendig zu sehen oder rauszufiltern, was wirklich nicht gesagt werden kann. Aber wir versuchen, das möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ja, also es ist ein ernsthaftes Thema, gerade bei Moderatorinnen und Moderatoren mit Migrationshintergrund gewesen in den letzten Jahren. Wir sind dazu übergegangen, auch Rechtsschutz in jeder Form zu geben dafür, ja, auch dagegen vorzugehen. Nach meinem Eindruck hat es etwas nachgelassen in der letzten Zeit. Es flammt natürlich jederzeit wieder auf, kann aufflammen. Aber ich sage auch immer, wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen. Allerdings ist die Lage dadurch kompliziert, dass viele selbst schon Akteur im Netz geworden sind und ihre eigenen Echokammern sozusagen haben, sodass die Lage noch komplizierter geworden ist. Also Schutz, ja, bestimmte Dinge gehen nicht. Sie sagten, Herr Thiemann, vorhin das Wort Rassismus, da sind wir uns sofort einig, Antisemitismus. Was schwieriger ist, sind Dinge, die nicht so klar definiert sind. Ja, und da tun wir uns dann immer schwer. Wenn ich nochmal anknüpfen darf an das, was Sie sagten, aber auch Sie, ich glaube nicht, dass wir bestimmte Themen ausblenden, dass wir bewusst entscheiden, das wollen wir nicht haben, darüber wollen wir nicht berichten. Ich glaube aber schon, dass die Gefahr eines Mediums ist, bestimmten Hauptmeinungen hinterherzulaufen. Ich sage mal provokant ein Beispiel, die Große Koalition ist schlecht, weitgehende Meinung im Moment. Ja, es wird kaum hinterfragt. Oder ein weiteres Beispiel, harmloser, der Dieselmotor ist des Teufels und schadet durchgehend der Umwelt, nachdem er viele Jahre als gut galt. Ich will sagen, unsere Aufgabe ist es, diesen Botschaften Fakten entgegenzusetzen. Da hat Herr Höttges ja auch recht. Ja, ich fand die Beispiele ganz beeindruckend mit Albanien und anderen. Nachfragen, wie stehen wir denn wirklich da? Wie ist denn die Situation? Und das kann man anhand von Fakten machen und das ist jeder Arbeit wert.
So, wir müssen in eine schnelle Schlussrunde eintreten, sonst wird das Mittagessen kalt. Die Moderatorin ist schon ganz streng. Deswegen schnell meine Frage, die mir ganz besonders wichtig war für dieses Podium. Wie kriegen wir Journalisten hin, die Balance zwischen der nötigen Selbstkritik mit uns oder unseren Häusern und dem Widerstand gegen Informationsverhinderer oder sogar diejenigen, die öffentlich resonieren. Funkhäuser und Presseverlage werden gestürmt und Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Das ist Copyright für dieses Zitat hat die AfD-Fraktion Hochtaunuskreis. Wie kriegen wir diese Balance hin, Herr Pörksen?
Nach wie vor weiter und unbeirrt möglichst guten Journalismus machen, die Bündnisse in die Gesellschaft hinein erweitern, Stück Selbstkritik auch an meinem eigenen Feld, der wissenschaftlichen Welt. Wir können nicht auf guten Journalismus verzichten. Wir brauchen sie unbedingt. Und wie viele solidarische Stimmen hören Sie eigentlich aus der Wissenschaft in Zeiten der Angriffe, der lauter werdenden Lügenpresseschreie? Man kann nicht immer nur Jürgen Habermas erwähnen und anführen. Also da, was mir eigentlich vorschwebt, ist sozusagen eine Gesellschaft, und das meine ich mit dem Ausdruck redaktionelle Gesellschaft, die um Medienmündigkeit ringt. Und dazu braucht es einen transparenten, dialogischen, energischen Journalismus, aber auch einen Journalismus, der nicht alles mitmacht. Und es braucht Medienmündigkeit, die spätestens in der Schule gelehrt und gelernt wird.
Dr. Bellut.
Also das, was Sie zitiert haben, bringt mich einfach nur dazu, sich auf keinen Fall beeindrucken lassen von solchen Angriffen. Mhm. Und ich finde, die Parteien definieren sich selbst. Und wenn eine Partei sich rechts definiert, ist das in Ordnung. Aber sie muss selber klären, wie sie zu drei Punkten steht. Einmal ist es zum Beispiel die Pressefreiheit, zweitens die Unabhängigkeit der Gerichte und zum Beispiel das Thema, wie stehen Sie zum Holocaust? Ja? Wie ist die Position dort oder zum Rassismus, dem Umgang mit Minderheiten? Und somit hat jeder, der das fordert, was Sie zitiert haben, selbst die Möglichkeit, sein Bild in der Öffentlichkeit zu bestimmen. Für Journalisten heißt es, sich nicht beeindrucken lassen. Und niemand hat das Recht, auch in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht, mit solchen Meinungen quasi ungefiltert gesendet zu werden. Denn da müssen wir als Journalisten erklären, eingreifen, ordnen.
Um genau korrekt zu sein, das wurde nicht gefordert, es wurde daran erinnert, dass es sowas schon gab, aber die Absicht war klar.
Aber Chemnitz war ja auch das Zusammenarbeiten von AfD mit klar rechtsextremen Gruppierungen in dieser Demonstration, fand ich auch ein Alarmzeichen.
Das Schlusswort gehört zu diesem Thema, dem Präsidenten.
Nein, ich habe jetzt keine wesentlich andere Meinung dazu, was meine Vorredner hier gesagt haben, aber wir haben ja schon mal über das Thema diskutiert, ob man die Ignoranten ignorieren soll. Ja, das ist ja jetzt eine Frage, diese Antwort wird von einigen Pessimisten gegeben. Ich meine, um diesen Aspekt noch mal reinzubringen, das darf man auf keinen Fall tun. Man muss sich immer noch auch um jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft bemühen und durch dauerhaftes, gutes Handwerk dahin kommen, dass wir auch den Ignoranten, der heute vielleicht ignorant ist, morgen überzeugen können, dass wir das besser machen, als er vorher geglaubt hat.
Also den Ignoranten auch künftig unser Ohr schenken. Ganz herzlichen Dank für diese spannende Runde. Und das war eine Punktlandung. Jetzt auf die Sekunde sind wir fertig. Und ich wünsche allen Beteiligten einen guten Appetit. Dankeschön.